Der S3-Podcast.
Das ist der Fokus am Montagabend. Mona Fetsch am Mikrofon. Guten Abend. Und wenn ich euch jetzt sage, wir reden jetzt eine Stunde mit einem Skifahrer, dann könnte es sein, dass in dem Moment die Einschaltquote 0, plötzlich in sich zusammenbricht, weil das Klischee ist ja, Skirennfahrer als Interviewgast eh noch schwierig. Nur bei einem stimmt es garantiert nicht, bei Marco Büchel. Und der ist heute Abend hier bei uns im Fokus. Der Marco Büchel, er läuft so Hochform auf, wenn ein Mikrofon in die Nähe kommt. Zumindest hat man mir das vorher gesagt. Wir werden es jetzt dann gleich sehen. Ein wilder Hund, immer ein flotter Spruch. Das ist das, was man sich über ihn erzählt. Guten Abend, Marco Büchel.
Schönen guten Abend.
Schön sind Sie da. Sie müssen sich ja ganz enorm freuen.
Kommt drauf an, ich habe mich auf der heutigen Abend sehr gefreut.
Das ist auch schön, aber ich meine eigentlich etwas anderes, weil morgen fliegen Sie ab Richtung Lake Louise auf Calgary. Das sind 10 Stunden Flug, das müssen Sie ja sicher super finden, oder?
Also grundsätzlich freue ich mich schon zum Gehen, aber auf den Flug freue ich mich gar nicht.
Haben Sie Flugangst?
Überhaupt nicht. Also ich fliege gern, aber in so einem grossen Flieger hocken, in einem engen Sitz, das ist nicht so mies. Vor allem bei 86 gross nach 100 Kilo, das ist meistens nicht so bequem.
Ja gut, das ist meistens für die 7 eben zu nicht so läss, oder?
Da kann ich nicht dafür.
Aber eigentlich meine ich, Sie fliegen ja sehr gerne. Sie fliegen vor allem auch sehr viel, aber eben sonst normalerweise immer sehr viel kürzer als 10 Stunden, oder? Als Abfahrer bei den Sprüngen fliegen Sie. Was ist so das Längste?
Ich glaube, das Weiteste, was ich gesprungen habe, gemessen, Kitzbühel, Mausefalle, 75 Meter.
75 Meter. Und wie lange ist man da in der Luft?
Ja, etwa 2 Sekunden. Also im Vergleich zu den Skispringern verschwindend wenig.
Aber also realisiert man das? Kann man sich da, freut man sich da in dem Moment, wo man in der Luft ist und denkt, oh, wie ein Vogel?
Es kommt darauf an, wie hoch das man ist. Also im Moment, wo ich den Sprung hier gemacht habe, habe ich gar nicht gefreut, weil ich wusste, dass dort die Weberlandung und ich habe die Füsse recht angeschlagen. Ja.
Okay. Sie fliegen auch als Basejumper von Klippen und von Staudämmen. Wie lange fliegt man dort? Wie lange ist man in der Luft?
Ja, das ist unterschiedlich. In Norwegen bin ich schon wenig gesprungen, sind 1000 Meter hoch. Da fliege ich 20 Sekunden. Oder bin ich in St. Gallen schon Brock gesprungen, ist gerade 60 Meter hoch. Da geht es nach einer Sekunde rund und der Schirm sollte rausgehen. Ja.
Und wie ist dort das Gefühl beim Fliegen?
Ja gut, wenn ich nur eine Sekunde frei falle, ist nicht gross mit Fliegen. Aber je höher das es ist, desto eher komme ich ins Fliegen. Und danach ist es sehr faszinierend.
Und Sie fliegen auch als Riesenslalomfahrer gerne mal noch aufs Füdle. Leider. Was war das dort gewesen, vor 2 Wochen? Erstes Rennen in Sölden.
Also gut, ich habe nach Sölden mehrere SMS bekommen, bei dort gerne stürzt, weil in all den Jahren, wo ich in Sölden gefahren bin, bin ich 3-mal an der gleichen Stelle schon aufs Viertel gefallen. Und ist nicht absichtlich, aber ja, es ist nochmal passiert.
Ist das ein schlechtes Omen jetzt? Erste Rennen gerade schon rausgefallen, nach wie vielen Sekunden?
Ich glaube etwa nach 20.
Mm.
Nein,
ist ein schlechtes Omen.
Überhaupt nicht. Also, ich gebe dem nichts. Ich meine, andere Leute sagen, ein Auftakt drinnen muss funktionieren, dass es eine gute Saison wird. Aber wenn ich die anderen Jahre anschaue, ich habe eine sehr gute Saison gehabt, nachdem ich im ersten Rennen schlecht gefahren bin, gestürzt bin oder was auch immer. Also, mir ist das wurscht egal.
Gut, und beim letzten Saisonauftakt sind Sie was mit dem gebrochenen Rippli sogar noch ersten Abfahrtsieg?
Ja. Also mit dem habe ich da nicht gerechnet, ganz ehrlich gesagt. Ich wollte immer ein Rennen gewinnen. Die ganze Zeit gesehen, das Rennen es möchte ich heimtun. Aber als ich die Rippen gebrochen habe, ist der Wunsch ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Also, ich habe nur daran gedacht. Und darum ist es umso schöner und überraschender gewesen für mich.
Aber ein bisschen abergläubisch, das sind Sie ja schon, so von wegen Omen. Also Sie haben ja jahrelang gemeint, es breche Ihnen Unglück, wenn Ihre Frau im Zielbereich steht.
Ja gut, sie hatte mit der Zeit das Gefühl, dass wenn sie im Ziel steht, fahre ich schlecht. Fakt ist, nachdem wir irgendwie 6-7 Jahre zusammen waren, hatte ich irgendwie 10, 11, 12 Podest gehabt, wovon ein einziges ist sie dabei gewesen. Also hat sie gesehen, ich fahre besser, wenn sie nicht dabei ist.
Dann
ist
sie nie mehr gekommen.
Mal sie ist dann gekommen, eine lustige Story, in Val Gardena haben wir 2 Rennen gehabt, einen Super-G und eine Abfahrt. Und beim Super-G bin ich voll hinten rausgeschossen, also wirklich langsam gewesen. Und danach hat sie überlegt, ob sie abreisen soll. Dann hat sie gesagt, nein, jetzt probiert sie es noch mal einen Tag. Und am nächsten Tag habe ich meine erste Abfahrt gewonnen. Und somit ist der Bann gebrochen gewesen.
Sehr schön. Also, wie unglücklich ist Ihre Frau eigentlich, wenn sie sich jetzt so lange von ihr verabschiedet?
Ja, wir sind beide traurig gewesen heute.
Wie tut man sich da verabschieden?
Ja, ich hatte zu tun gehabt, heute verschiedene Termine und danach musste ich meine Taschen packen und am Schluss bin ich noch jetzt daheim rumgeplampert. Dann hat sie gesagt, so gang jetzt. Sie mögen jetzt nicht, wenn ich die Tasche packt, apparat sei, dass ich den noch rumgeplampert, wenn sie genau wüsste, der Abschied käme. Dann hat sie mich praktisch rausgeworfen. Soll jetzt gehen? Ja, es sind halt emotionale Abschiede. Klar, dann gibt es ja Tränen dort und da, aber ich meine, ich
muss arbeiten. Was heisst dort und da? Also bei Ihnen auch?
Ja.
Oh. Und ist es Ihnen gleich, wenn Sie es sehen? Oder haben Sie es sogar noch gern, dass Sie es sehen, oder damit Sie ja weiss, wie gern Sie es haben?
Also ist dann so ein Gefühl. Wenn Sie es sehen, dann nachher sagt es, dass ich Sie vermissen, wie viel das Sie mir wert ist. Ich verstecke die sicher nicht, aber ich trage so nicht raus, dass ich das Gefühl habe, mir ginge das nach, sondern es sind Emotionen, die ich im Moment kann. Und wie gesagt, ich verstecke die nicht.
Sie haben ein Buch geschrieben und dort hat es von Ihnen auch so handschriftliche Sachen drin. Es sind enorm schöne Schriften, also für einen Mann auffällig schön. Und ich habe mir überlegt, wahrscheinlich geniesst das der Marco Bücher richtig, dass er so weit weg ist von seiner Frau, weil dann kann er ihre handgeschriebene Liebesbriefe heimschicken. Ist das eine zu romantische Vorstellung?
Das ist eine grausam romantische Vorstellung. Also grundsätzlich beim Buch ist es so, dort habe ich jeden Text vielleicht etwa 20 Mal geschrieben, bis es mir gefallen hat. Nein, das nicht gerade, aber... meine Frau hat noch gesehen, abgesehen von den Telefonieren, SMS und Skype-Telefonieren, hat sie gesehen, soll er von Zeit zu Zeit eine E-Mail schreiben, weil es sei romantisch. Aber handgeschriebene Briefe, ich glaube, der letzte ist 10 Jahre her, als ich geschrieben habe.
Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, der Einsatz.
Ja, ich weiß, der Frau gefällt das, glaube ich. Aber ich glaube, bis der Brief von Kanada da ist, bin ich auch schon wieder retour.
Gut, das ist auch wahr. Also, so viel darüber, was der Marco Bücher schreibt und eben was nicht, aber was über ihn geschrieben wird in Zeitungen und in Heftchen. Das hören wir jetzt gerade. Wir haben da eine kleine Fokuspresse auch zusammengestellt, wo einem so ein bisschen einen Einblick gibt in wie und was über den Marco Bücher geschrieben wird.
Marco Bücher, Übername Büchsi oder Tante Trudi. Größe 1,86. Gewicht 98 Kilo, abhängig von der Jahreszeit. Mit seinen 36 ist er der Älteste im Skizirkus, aber aufhören ist kein Thema.
2010 in Vancouver ist der Büchsi noch mit dabei.
Das freut nicht nur die Fans, sondern auch seine Konkurrenten.
Keiner, der Marco Büchel nicht mag.
Bei allen beliebt, immer ein flotter Spruch auf der Lippen, aber wenn es um die Sache geht, kennt er nichts.
Ich gebe meinen Kollegen im Training ab und zu einen Tritt in den Hintern. Ich fahre halt in jedem Trainingslauf voll, anders bringt das nichts.
Im Rennen kann er die Handbremse gleich nicht immer lösen.
Uns Schweizern und Liechtensteinern fehlt der Killerinstinkt.
Und gleich hat es Marco Büchel immer wieder ganz führend gelangt. Als er an der WM 99 2 Silbermedaille im Riesenslalom gewonnen hat, war im Ländle die Hölle los.
Viele hängten sich eine Plastikmedaille um den Hals und gingen als Marco Büchel an die Fasnacht.
Er selber ist auch keine Festbremse und das sehen wir ihm am anderen Morgen manchmal auch an.
Der Kopf brummt ein wenig, möglich, dass ich einen schlechten Eiswürfel erwischt habe.
Spitzensport hier oder her, der Rock'n'Roll hat sich der Marco Büchel nicht austreiben. Er fährt Harley und kommt mit Fallschirm Staumauern durchab und trotzdem, zu viel Risiko ist nichts für ihn. Im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger schnell und dafür nicht umkehren.
In meinem Alter würde es das Karriereende bedeuten und ich will einfach noch nicht ins Büro.
Marco Büchel, der schlechte Eiswürfel dort. Wissen Sie noch, wo Sie den verwünscht haben?
Ja, vielleicht ist das in Bormio gesehen.
Kitzbühel.
Kitzbühel, oh, ja klar, da kann man erinnern. Ja, da bin ich Zweite geworden und am Abend bin ich dann eingeladen, gesehen, Preisverteilung und VIP-Zelt. Und ich kann mich erinnern, Jens, wenn zu später Stunde seht in der Security vom VIP-Zelt, Herr Büchel, wir würden gerne geschliessen. Also... Es war sehr spät die Stunde und am nächsten Tag läutet mir ein Journalist an zu sehr früher Stunde und ich bin auch nicht richtig wach gewesen. Dann hat er gefragt, wie es geht und hat gesagt, ja, mein Schädel brummt, ich habe, glaube ich, einen schlechten Eiswürfel verwischt.
Genau, aber eben, wann gibt es mehr Bier? Nach einem Sieg oder nach einem Aukogen knapp verpassten Sieg wie eben dort in Kitzbühel, wo irgendwie 500 Sekunden, glaube ich, haben zum Sieg gefällt.
Also grundsätzlich trinke ich ja nie Bier, ich bin Sportler.
auf das habe ich genau, eben, aber nein, so ist es nicht, oder?
Nein, also ich habe ein bisschen angewohnt, dass ich trinke wirklich gerne Bier. Es ist ja ein gesundes Getränk in Massen.
Genossen.
Und es gibt eigentlich nach jeder Abfahrt, finde ich, habe ich ein Bier verdient. Ob gut oder schlecht.
Aber das ist etwas, wenn man Sachen oder wenn man Artikel liest über sie, das fällt einem wirklich auf. Es wird immer wieder rausgestrichen, eben der trinkt einmal ein Bier und der festet noch gern und so. Jetzt Ich weiss nicht, entweder übertreiben sie es wirklich so grauhaft oder es fällt einfach so auf, weil der Rest von dieser Skizirkuskompanie einfach so Festbremsen sind. Was ist eher wahr?
Also ich bin nicht so der Festbruder, muss ich schon zugeben. Ich bin nicht
also
der,
dann sind einfach die anderen so langweilig.
Ja, also ich will da niemand in die Pfanne hauen. Es gibt dann bei uns im Team, die mehr fester machen als ich.
Ah ja?
Ja, das gibt es sehr. Das habe ich jetzt gerade vergessen, wer das ist. Aber nein, ich trinke gerne Bier und wenn der Anlass stimmt, dann bin ich nicht der, der als Erster heimgeht, auf keinen Fall. Aber ich gehe nicht mit dem Vorsatz zur Haustür raus, heute muss ich einen Vollrausch haben oder so. Aber wenn es mir gefällt und ich habe es gemütlich, dann sage ich nicht nein zu einem Bier.
Das war ja das Image, das sie ganz lange hatten, im Skizirkus auch, wenn man so Sachen liest, die zum Beispiel Kollegen geschrieben haben in ihrem Buch, dass am Anfang hat man so gedacht, das ist noch lustig, der ist für die Stimmung super und so und er hat eigentlich auch Talent, aber ganz, ganz richtig führen schafft er es nie, weil er ist zu wenig seriös. Inzwischen sieht das ganz anders aus. Feste tun sie aber trotzdem immer noch gerne, also muss sich etwas anderes geändert haben. Was hat denn da gekehrt? Was ist passiert?
Puh. Wenn ich das auf einen Nenner bringt. Vielleicht habe ich Fallen daran gefunden, dass man schnell Skifahren kann. Und ich bin ein bisschen seriöser geworden.
Also ist das der Killerinstinkt?
Ja, man, im Weltcup ist es einfach friss oder stirb. Und da vorne gibt es nichts, schenkt einem niemand etwas. Und danach muss man seriös werden. Ich bin nicht ein Jahrhundert-Talent, wo Rennen gewinnt, nur mit dem, dass ich anfahre, ich muss einen super Tag haben, es muss alles zusammen stimmen. Und danach kann ich aufs Podest fahren. Und für das muss man schon seriös leben. Eine Party dort und da nach dem Rennen sage ich nicht nein, aber vor dem Rennen garantiert nicht. Und ich bin seriös geworden, weil ich weiß, man kann nur schnell sein, wenn man seriös trainiert und seriös schafft. Und ich glaube, ich bin ja nicht dumm. Was es braucht.
Sie sind auch vorher schon nicht dumm gewesen. Wieso haben Sie es vorher nicht eingesehen? Ärgert Sie sich heute manchmal, dass Sie eigentlich so die fittesten Jahre, oder? Als Junge, eigentlich so ein bisschen verblödelt haben?
Ja, auf der anderen Seite habe ich schon gelebt. Also, damals ist mir das wichtiger gewesen, als seriös trainieren. Ich wollte mit den Jungs in den Ausgang. Ich wollte etwas erleben. Ich will das Leben geniessen und dort habe ich auch mein Image bekommen als Sunnyboy und was auch immer.
Was natürlich total nicht stimmt.
Dazu also, hat es schon gestimmt.
Ist das wahr? Ich habe da gelesen im Sonntagsblick, er war jahrelang ein berüchtigter Schürzenjäger. Ist das so im Skizirkus wie bei den Seeleuten, in jedem Hafen eine andere?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe das Leben genossen. Ich muss dafür heute kann eine Party mir nachspringen, wenn ich nicht will. Ich hocke daheim und habe es gemütlich. Ich verpasse nichts mehr. Das ist ein schönes Gefühl. Ich habe früher gelebt und habe dafür auch später Erfolg gehabt, ganz klar. Dafür kann ich auch, und was der Vorteil ist, ich kann meine Karriere länger rausziehen. Also es ist mir noch nicht verkleidet.
Der Älteste im Skizirkus, stimmt das überhaupt?
Mittlerweile, ja. Ja, es ist, ich bin eigentlich nicht der Älteste gewesen. Es hat einen Schwede gehabt, der Patrick Järbin. Er ist älter, 2 Jahre, aber er hat sich jetzt gerade verletzt und muss mindestens die Saison aussetzen. Und darum bin ich jetzt einmal für ein Jahr lang der Älteste.
Etwas, was sie auszeichnet, ist, dass sie wahnsinnig beliebt sind. Also, es gibt viele Leute, die sagen, irgendwie der erste, den ich kennengelernt habe, das ist der Marco Bücher gewesen, den ich angefangen habe, als ich so ein bisschen reingekommen bin. Auch die Medien sind sehr Fan von ihnen, muss man sagen. Ihre Fans natürlich sowieso. Und man hat umgekehrt das Gefühl, auch sie selbst, sie suchen auch immer den Kontakt. Sie sind gern mit Leuten zusammen. Auch die Anerkennung von Leuten ist ihnen sehr wichtig. Haben Sie das Gefühl, ist das eine Schwäche?
Ja gut, ich habe es nicht immer mit allen gut. Es gibt auch Leute, die mich nicht ausstehen können und andersrum genau gleich.
Zum Beispiel?
Könnte jetzt nicht gerade sagen. Aber es gibt sehr im Weltcup wie im normalen Leben auch Leute, die ich nicht gross rede, weil die sind mir nicht sympathisch. Und denen bin ich vielleicht auch nicht sympathisch.
Aber es ist nicht so, dass sie einmal halt einmal mehr aufs Maul hocken oder sich einmal mehr Mühe geben, obwohl sie eigentlich finden, yeah und so. Einfach wie sie so ein Bedürfnis nach vielleicht, ich weiss nicht, wie man dem sagt, Harmonie haben.
Grundsätzlich ist es so, ich suche nicht gerne Konfrontationen. Ich habe Konfrontationen auf der Piste. Dort probiere ich jeden abzuhängen, zu sagen, wo es lang geht. Aber im Privatbereich möchte ich nicht mit den Leuten krachen. Überhaupt nicht. Mir gefällt das nicht. Ich habe nicht gerne Krach oder Konfrontationen. Ich gehe lieber aus dem Weg. Ich suche mir die Leute aus, die ich mag. Aber grundsätzlich bin ich ein neugieriger Mensch, der auf die Leute zugeht. Und mich interessiert meistens so Geschichte hinter der Fassade, was die Leute mir erzählen. Und ich bin neugierig und ich gehe halt mit offenen Augen durchs Leben. Und ich finde das keine schlechte Charaktereigenschaft.
Nein, ich denke, es kann höchstens so sein, dass man sich vielleicht manchmal, oder dass man Energie für andere rausgibt, die man vielleicht gescheiter für sich selber behalten soll. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man die Einzelsportler anschaut, da lebt jeder irgendwie in seiner ganz komischen eigenen Welt. Wann sind sie dezidiert Egoist? Wann schauen sie in welchem Moment nur für sich?
Also ich weiß schon, wenn ich abschalten muss, wenn ich mich abgrenzen muss.
Wann ist das?
Ja, wenn es ums Rennen geht, ist klar, wenn ich morgen mit der Bahn rauffahre, dann wird gespasst, dann wird geredet, das ist ganz normal. Aber im Moment, wo zum Beispiel eine Besichtigung losgeht, da rede ich mit niemandem mehr. Da bin ich in meiner eigenen Welt und danach konzentriere ich mich auf die Besichtigung. Danach gehe ich an und dann wird wieder gequatscht. Ist kein Problem, da unten. Aber vor dem Rennen, eine halbe Stunde vor dem Rennen, wird nur gequatscht. Da rede ich mit niemandem mehr, nur wenn ich Lust habe. Also ich grenze mich schon ab. Und das nenne ich auch professionell.
Mein Vater gehört in dieser Presse auch den Rock'n'Roll. Den haben sie sich nicht austreiben lassen. Das merkt man auch, wenn man mit ihnen über Musik reden. Nachher gibt es ganz glänzige Äugle und ein grosses Wehklagen, weil man nicht irgendwie genug Songs können spielen kann. Haben Sie früher noch mal in einer Band gespielt, als Junge? Als Jüngere, excuse.
Also, bei uns ist es so, ich glaube, in der Primarschule wird angeboten, dass man Flöte spielen kann, dass man irgendwie anfängt, einmal musikalisch sich betätigen. Und ich habe das mir eine Mama vorgeschlagen. Sie hat gesagt, wenn du das willst, musst du in den Wald rausgehen üben. Also wir sind keine musikalische Familie und ich habe leider nie ein Instrument gelernt. Ich würde gerne Instrument spielen. Ich finde das traumhaft.
Aber Sänger, das wäre sowieso mehr ihre Rolle, oder? Sänger vorne. So der die Leute animiert.
Grundsätzlich ja, aber ich müsste einen neuen Satz Stimmbänder haben, weil ich glaube, singen kann ich nicht.
Okay, also ein von Ihren wichtigsten Reisebegleiter ist Ihren iPod. Sie haben, glaube ich, insgesamt sogar 3. Entsprechend schwierig ist es, sich jetzt für ein Stück Musik zu entscheiden. Sie haben mir geschrieben im Mail, ich lasse mein Gefühl entscheiden. Was sagt jetzt Ihr Gefühl? Was darf sein?
Mein Gefühl sieht, es wäre Dave Matthews Band. Es ist da, man nennt nicht so bekannt, aber für mich ist das traumhafte Musik. Ich glaube, 1992, 1993 bin ich in Amerika gesehen und dann habe ich das im Radio gehört und die Musik hat mich gefesselt und ich habe seither jede CD gekauft. Ich bin dieses Jahr sogar extra auf Florida geflogen für ein Konzert, nur für ein Konzert. Habe ich eigentlich letztes Jahr schon machen, aber ich habe nicht den Mut gehabt. Und
hat sich gelohnt?
Es hat sich mehr als gelohnt. Er hat 2 Konzerte gerade nacheinander gespielt und das erste war eine Jam Session, wo er extrem jedem Künstler noch genug Freiraum lassen, um sein Haus zu leben. Und von ihm her sind wir genau am richtigen Ort gewesen. Also es hat sich mega gelohnt.
Was sind denn so Bilder, die Ihnen aufkommen? Oder in was für einem Moment hören Sie die Musik? Was ist das für ein Gefühl, für eine Emotion?
Ja gut, vielleicht gerade bei dem Lied, das wir jetzt hören, das heisst «Crush». Und das habe ich gelost im Sommer 99. Und das war die Zeit, gewesen, wo ich gerade schönen Erfolg hatte am Skifahren, bei Vize-Weltmeister gewesen. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Sprünge gemacht beim Basejumpen. Also der Sommer war ganz intensiv. Ich habe nichts anderes gemacht als trainieren und Basejumpen. Und bei dem Lied kommt man immer an den Sprung in Sinn, wo wir losgelaufen sind, hat es geregnet. Und wir sind in der Wald raufgelaufen und haben da beim Felsen die richtige Absprungstelle gesucht. Und das bleibt mir immer in Gedanken. Wenn ich das Lied höre, dann kommt mir das in Sinn. Ein schöner Sommertag, wo es geregnet hat. Das ist ein Sommerregen. Und wir haben den Fallschirm dabei gehabt. Wir haben einen schönen Sprung gehabt. Die Erinnerung ist immer da. Just knowing that the world is round and
here I'm dancing alone. Dave Matthews Band, Crush heisst der Song. Gewünscht vom Fokusgast von Marco Bückel. Skirennfahrer, Liechtensteiner, Hundebesitzer, Basejumper, Harley-Fahrer, Ehemann, wilder Hund. Was fällt Ihnen sonst noch so für Sachen ein über sich selber?
Sie haben gerade noch viel aufgezählt. Genüsser.
Genüsser? In welcher Beziehung?
Ich kann auch mal auf dem Couch liegen und einfach geniessen, einfach nichts tun.
Schon?
Ja, sehr.
Mit den Socken an?
Kommt drauf an. Meine Frau beklagt sich halt, dass ich daheim zu fest heiz. Also ich ja gerne. Ohne Socken.
Leicht bekleidet auf dem Sofa. Gut, also vor knapp 30 Jahren. Was hätten dort die Eltern, was hätten die Lehrer über sie gesagt, wenn man gefragt hat, ja, was ist der Marco für einen?
Aufgerollt, viel Energie, fast nicht zu bändigen, ein Lausbub.
Ein schwieriger für die Lehrer?
Nein, für die Lehrer nicht ein schwieriger. Ich glaube eher für meine Eltern, weil ich bin... ein kleiner Teufel gesehen. Man, ich hatte Energie wie blöd. Ich bin überall rumgesprungen, die ganze Zeit verdossen, wenn es dunkel war. Haben wir so die Eltern an den Ohren heimholen.
Was haben sie denn immer gemacht?
Ja, wir haben eine Strasse, wo wir gewohnt haben, hat sehr viele Kinder gehabt. Und dann haben wir halt bei jedem Wetter draussen gespielt. Ich hatte noch Unfälle gehabt ohne Ende. Mit dem Velo, mit dem Rollbrett. Mich hat man ab und zu müssen wieder mal beim Doktor abholen. Also, ich bin wilder Sieg gesehen.
Weil das ist etwas, was einem auffällt. Über ihr Elternhaus, über die Schulzeit und so, erfahrt man in ihren Interviews eigentlich relativ weniger. Man überlegt, ob das irgendwie ein heikles Thema ist bei ihnen, aber nicht wirklich in dem Fall.
Nein, es ist halt, weil man mich nie fragt.
Ah, dann frage ich sie jetzt. Ich weiss zum Beispiel auch nicht, haben sie Geschwister?
Ich habe eine Stiefschwester. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich glaube 7 war. Und sie haben jetzt beide wieder geheiratet. Vor 25 Jahren, sie haben dieses Jahr die silbrige Hochzeit gehabt, was sie sehr lachen musste. Und ja, meine Mutter hat ein zweites Kind, sprich meine Stiefschwester, 10 Jahre jünger als ich, aber mein Vater hat kein weiteres Kind.
Und wahrscheinlich die grossen Idole, Hanni und Andreas Wenzel und Paul Frommelt.
Yes.
An der Wand, mit Poster.
Ja, aber natürlich. Und wie es halt so ist, jeden Mittag hat man das Essen vor dem Fernsehen gehabt und hat die Rennen geschaut. Dann ist klar, da hat man gefiebert, wie blöd.
Eben, das, also, weil das ist genau die Erinnerung, die ich auch habe, aber irgendwie heutzutage habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so.
Ja, gut, ich meine, der Skisport in den 80er Jahren ist halt etwas anderes als der Skisport heutzutage.
Denn?
Ja, gut, schaltet man einmal den Fernseher ein, hat man 60 bis 70 Fernsehsender.
Aber liegt es nur an dem, oder liegt es auch daran, dass...
Das liegt nicht nur an dem, aber unter anderem auch. Das sind halt, früher in den 80er Jahren, da ist halt sportmässig, ich weiß auch nicht, da hat es nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, heutzutage sind wir überflutet mit Möglichkeiten, wo man schauen kann, wo man selber machen kann, wo man teilhaben kann. Das Angebot ist viel grösser als früher und darum, glaube ich, es verteilt sich einfach mehr.
Haben Sie denn als Kind schon beschlossen, dass Sie einer von denen sein wollen, wo die Leute mit dem Teller auf den Knien beim Mittagessen zujubeln? Haben Sie dort schon wollen, so ein Skiheld werden?
Das ist noch schwierig zu sagen, aber ich bin im Skiclub und ich bin die Jugendrennen gefahren. Ganz klar wollte ich, wie Wenzel und Frommel, die auch wollen, im Fernsehen sein und Rennen fahren und dort Damen stehen und gewinnen und lachen. Nur, das sind halt Träume. Da weiß man nicht, was auf einem zukommt. Aber ganz klar, das wollte ich auch. Wollen, ja.
Und was ist auf sie zugekommen? Weil es offensichtlich hat ja geklappt, also so letztlich kann es nicht gegangen sein.
Mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Also der Weg für die Weltspitze ist unglaublich schwer und lang. Ja.
Warum haben sie ihn auf sich genommen? Um was geht's?
Also grundsätzlich...
Jetzt kommen wir schon fast in die Nähe von der Frage, was ist der Sinn vom Leben? Es fühlt sich jetzt gerade so an.
Nein, meins ist eigentlich wirklich sehr schnell erklärt. Es ist relativ banal. Ich habe das cool gefunden. Ich wollte Skifahrer werden. Und danach, als ich Zeug fertig hatte, ging es darum, eine Berufsausbildung. Und ich habe eine Sportschule haben wir gefunden, wo ich einen eidgenössisch diplomierten Handelskaufmann werden konnte, was auch immer. Und das Ganze ist einfach...
Hat sie eigentlich nicht gross interessiert? Oder?
Nein, für mich ist es ein Weg, zum Skiprofi zu werden. Okay. Und mein Vater hat einfach gesagt, Minimum KV muss ich abschliessen. Und ich habe das hinter die Ohren geschrieben und ich habe ein Handelsdiplom gemacht. Und somit konnte ich nachher ein Skiprofi werden. Und das ist für mich einfach das Schönste, weil ich eine Art nicht arbeiten musste. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich meine, Skiprofi in Ehren und alles schön, aber für mich ist der Easy Way of Life mehr im Vordergrund gestanden im ersten Moment. Nachher die Nummer, nachher ist der Ehrgeiz dahinter gesehen und die Resultate, die langsam gepasst haben. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, das ist ein cooler Job, wenig zu tun und das will ich. Nur, wenn man es richtig macht, ist es überhaupt nicht wenig zu tun.
Eben, also jetzt, also das, was Sie vorher gesagt haben, von wegen sehr hart und so, das klingt überhaupt nicht nach Ferien. Also wie muss man das vorstellen? Wie viele Wochen Ferien liegen denn in so einem Leben drin?
Ich sage, im Frühling habe ich 2 bis 3 Wochen Ferien. Das ist alles, was ich habe. Ich kann im Sommer oder im Herbst noch maximal eine Woche nicht haben, nirgendwo. Aber mehr als 4 Wochen wie andere Leute beim Arbeiten habe ich auch nicht. Vielleicht sind die Arbeitszeiten im Sommer ein bisschen schöner. Also, wenn ich Kunden trainiere, dann kann ich mir es einteilen. Man stand auf jeder andere Ohr.
Aber kann man dann 8 Stunden am Tag trainieren? Also da?
Ja gut, wenn ich dir zum Morgen noch dazu rechne, komme ich auf 5 oder 6. Meine Philosophie ist kurz und hässlich. Ich mag nicht lange etwas rumtun und stundenlang im Kraftraum rumhängen. Das ist langweilig. Ich mag es gerne kurz, deftig. Und ich habe dafür 3 oder 4 im Nachmittag 4 Abend, dann kann ich Party gehen oder kann auf die Harley hocken und kann den Tag geniessen. Und das ist halt schöner im Vergleich zum normalen Job, wo andere Leute haben. Dafür im Winter Ich bin 6-7 Monate im Jahr bin ich einfach weg.
Eben, es gibt ja einige, die mit ihnen in die Schule gegangen sind. Sie sind in Balzos aufgewachsen. Die Leute, die dort geblieben sind, also ihre Schulgespönchen, vergönnen sie denen etwas? Was wäre so der Bereich, wo sie sagen, ja, ich habe zwar einen super Job, aber das vergönne ich denen jetzt gleich. Gibt es da etwas?
Nein.
Nicht?
Ja, ich weiß es nicht. Grundsätzlich ist mal die Frage, wäre ich, wenn ich nicht Skifahrer geworden wäre, wäre ich auch sehr erfolgreich geworden im Beruf, in einem anderen Beruf.
Das ist eine Frage.
Das ist grundsätzlich eine Frage, die ich mir stelle, wo ich nie eine Antwort darauf finden würde.
Eben, aber so die Frage, was wäre der Marco Büchel ohne Skifahren?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin so glücklich, dass ich den Weg eingeschlagen habe, dass alles sich so ergeben hat, wie es sich ergeben hat. Also ich möchte nichts missen und nichts anders machen. Klar hätte ich gerne dort und da drinnen mehr gewonnen. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit allem, was ich so gemacht habe. Alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, meiner Ansicht nach, sind gut rausgekommen. Vielleicht sind nicht immer alle richtig, aber rausgekommen ist gut.
Sie sind im Fürstentum Liechtenstein aufgewachsen. Wenn Sie Schweizer werden, Sie sind ja halb Ihre Mutter Schweizer, Sie haben auch den Schweizer Pass, aber Sie starten für das Fürstentum natürlich. Wenn Sie für die Schweiz gestartet wären, wären Sie heute, wo Sie jetzt sind, oder an einem ganz anderen Ort?
Ich glaube, der Liechtensteiner hat den Vorteil, dass er jung gefördert wird. Früher gefördert wird als der Schweizer. Bei uns ist, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht im Falschen sage, bei uns ist mehr Geld drum. Das heisst, der Skiverband hat mehr Geld für den Nachwuchs zur Verfügung. Sie kann die Läufer schon fördern in jüngeren Jahren, wo in der Schweiz, wo sie noch keine Gelder oder Förderung bekommen vom Verband. Sie wurden früher erfasst und danach. Ja, unsere Limiten und was auch immer sind nicht so hoch wie in der Schweiz. In der Schweiz ist der Druck halt gleich einmal höher. Ich weiß nicht, ob ich in der Schweiz gearbeitet hätte. Weiß ich nicht. Ich sage, ich wäre
vielleicht sogar schlecht gewesen,
zum es ist möglich, ja. Ich wäre ganz sicher aus einzelnen Kadern wäre ich rausgefallen. Garantiert sicher. Wo ich im Liechtenstein nie rausgefallen bin. Ob ich dann an der Villa und der Biskheit zum Weitermachen. Fakt ist, im Weltcup wird einem nicht mehr geschenkt. In den jungen Jahren mit der Förderung und so wird einem viel geschenkt. Aber schlussendlich ist, wie ich vorhin gesehen habe, Weltcup ist friss oder stirb. Und da habe ich meine Erfolge gebracht. So oder so, die habe ich eingefahren. Und es hat ja kein Mensch für mich gebremst im Weltcup, dass ich auf dem Podest stand. Da bin ich selber beteiligt gewesen. Und schlussendlich spielt es keine Rolle mehr, von welchem Land ich herkomme. Und wenn ich gefördert worden bin in den jungen Jahren, es zählt es jetzt.
Dem Rhein vom Fürstentum liegt Trübach. Und dort hat ja Schnee im Zusammenhang mit Sport letztlich gerade auch für Schlagzeilen gesorgt. Wir reden natürlich über die eigentümliche Geschichte von der Martina Hingis. Wo Sie das gehört haben, Kokainverdacht Martina Hingis, hat Sie das überrascht?
Ja, nein. Das.
Warum?
Weil Martina Hingis und Kokain. Nein, das passt nicht. Nein, das hat bei mir einfach nicht zusammengepasst, als ich das gehört habe.
Also passt es nicht zu Ihren als Person oder passt es nicht zum Bild von der Profisportler?
Es passt nicht zu ihr als Person. Es gibt sehr Sportler, die Kokain nehmen, soll es geben. Hat schon andere gegeben, die überführt worden sind bei Dopingkontrolle mit Kokain, aber es passt nicht zur Martina.
Kennen Sie sie?
Nein, nie persönlich getroffen, also stimmt nicht ganz. Ich habe sie getroffen, als sie ganz jung war, im Tennisclub Balzers hat sie gespielt und danach ist sie kleines Mathele gesehen und in der Pause hat sie im Sandkasten gespielt und danach hat sie wieder auf den Platz und hat ein Racket in der Hand gehabt, das zweimal grösser war als sie selber. Da habe ich sie mal gesehen, aber in ihrer aktiven Karriere habe ich sie nie getroffen.
Also von weitem. Haben wir überlegt, ob ich sie jetzt hier fragen soll, ob sie auch schon mal gekokst haben? Weil ich denke, dann gibt das sowieso ja nicht zu.
Sie kann das schon zugeben? Fragen.
Haben Sie schon mal gekokst?
Nein.
Was war das Wildeste, was Sie schon genommen haben?
Ich habe auch schon Gras geraucht, das muss ich schon zugeben.
Na gut.
Ja. Aber ich glaube, viel weiter würde es nicht gehen.
Weil bei Ihnen hat man das Gefühl, Sie brauchen so Zeug gar nicht, wie Sie sich mit Ihren körpereigenen Substanzen können kicken. Eben, ja. Basejump haben wir vorher schon gehört. Also ich stelle mir auch Abfahren vor. Das muss ein unendlicher Kick sein. Was ist so, man muss es gerade so sagen, was ist so das Geilste, was man sich geben kann?
Oh weh. Das ist ja schwierig. Das Geilste, was man sich geben kann, ist ein Kitzbühel gewinnen und unten stehen und jubeln. Das ist garantiert sicher das Geilste. Aber wenn Sie jetzt so sportlich fragen, in Wengen, dort hat es ganz so schöne Felswände und dort irgendwie mit zwei Schritten rausgumpen und einfach der sichere Boden hinter sich lassen, das ist schon ein ganz scharfes Gefühl.
Können wir dem Gefühl mal noch so ein bisschen auf die Spur gehen? Vielleicht bleiben wir jetzt gerade mal schnell noch beim Abfahren, weil wenn man so Sachen liest, hat man eigentlich eh noch das Gefühl, das ist ein unendlich schlechtes Gefühl. Tut das weh, eine Abfahrt fahren?
Ja, also angenehmer ist sicher auf dem Couch.
Ja, eben, aber das ist ja irgendwie...
Es tut weh, ja. Abfahren tut schon weh.
Wie muss man sich das vorstellen?
Erstens ist es emotional ganz schwierig. Man durchlebt enorme Emotionen am Start, extreme.
Also wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie stehen jetzt am Starthäuschen, es geht gerade vorne das Loch ab, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ja, erstens bin ich mal nervös wegen dem Rennen grundsätzlich, weil ich weiss, dass ich Chance zum Gewinnen meistens. Ja. Und das Zweite ist, eine Abfahrt ist halt nicht ohne. Das ist kein, ich sage immer, es ist kein Kindergeburtstag. Da geht es zur Sache, da geht es ans Lebendige. Und ein Sturz ist meistens fatal und tut weh. Und die zwei Tatsachen machen einem schon nervös. Und manchmal ist auch der Respekt, leichte Anflüge von Angst sind dabei.
Aber warum macht man es? Also, warum geht man denn gleich?
Weil es faszinierend ist.
Was
es ist
denn,
meiner Ansicht nach die faszinierendste Disziplin, dass man das Bewusstsein kann über die Tölpeln.
Also, dass man sich eigentlich etwas zufügt, wo sowohl der Bauch wie auch der Kopf sagt, du spinnst.
Nein, du spinnst, ja. Aha. Genau. Wie im Haneckschuss mit 150 km/h Anhebretter und es ist eisig, danach denke ich halt, nein, das ist nichts, aber ich hocke gleich tiefer.
Aber ich muss, oder, also jetzt stellen wir uns das mal vor, da hockt man in der Hocke. Und dann ist es wahrscheinlich noch kalt, oder, im Gesicht?
Ja, gut, das spürt man nicht einmal gross.
Ah, das spürt man nicht. Was spürt man denn?
Die Schenkel brennen und wie alles schlacht und die Füße dann am Weh und die Lunge brennt.
Und man hat die Kontrolle eigentlich total nicht mehr, oder? Also wenn man da irgendetwas falsches...
Obwohl, man hat schon Kontrollen, aber es gibt ein paar Sachen, die man nicht unter Kontrolle hat. Und zufällig der Skiverschnitt sollte nicht passieren. Passiert praktisch auch nie. Also, man kann es schon sehr einschränken. Also größtenteils habe ich es unter Kontrolle. Aber es ist faszinierendes Tempo. Es ist faszinierende Kurven. Sprünge ganz sicher. Und danach im Ziel drinnen stehen. Und das Gefühl ist einfach grandios. Das ist bei Abfahrt viel intensiver als beim Riesenslalom. Und ich bin früher viel Riesenslalom gefahren. Bei Abfahrt ist es viel intensiver und faszinierender.
Aha. Was ist der schönste Moment war im Zielhang? Ja, wahrscheinlich dort, wo Sie die erste Abfahrt gewonnen haben. Wann war das?
Ja, Mann. Die erste Abfahrt gewonnen habe ich vor 2 Jahren geredet. Ja, Mann, dort kommt natürlich der Erfolg, was immer interessant und spannend und schön macht. Aber ich finde, ein Abfahrt zu fahren, abgesehen vom Resultat, gibt es auch schönere Erlebnisse als... Es gibt auch ganz grusige Abfahrten zum Fahren. Egal wie schnell das ich bin. Garmisch, Bormio, das sind so 2 Abfahrten, und im Ziel stand und denke, nein, das ist nicht schön gewesen. Egal was auf der Anzeigetafel steht, denke ich, nein, das ist nicht schön gewesen. Das ist hässlich. Wirklich. Und dann gibt es andere Abfahrten, die wirklich cool sind zum Fahren.
Was ist die liebste?
Ach, Wengen, Kitzbühel, Lake Louise. Das sind so die 3 für mich.
Gut, Lake Louise, die steht dann schon bald bevor. Aber jetzt steht uns vor allem eins bevor, nämlich Musik. Jo. Cake haben sie sich ausgesucht. Frank Sinatra, warum der Song?
Ich bin in der Zeit, als ich der Sunny Boy war und nicht viel trainiert habe, bin ich extrem falsch im Springer gewesen. Wir sind in Florida gewesen. Und wir sind dann in den Flieger eingestiegen, wo die Tür da immer offen ist. Und auf einmal läuft Musik im Flieger. Und ich habe das nicht gekannt, dass man bei einem Absitzflugzeug viel Boxen drin hat und unglaublich Lautmusik. Und danach haben sie genau das Lied gespielt und das bleibt mir ewig sehr in Erinnerung. Der Steigflug mit dem Flüger und die Musik.
Ist das cool oder ist das cool? Cake, Frank Sinatra, Marco Büchel im Fokus Skirennfahrer. Kurze Fragen, kurze Antworten. Marco Büchel, bei was haben Sie endlos Ausdauer?
Vollends.
Ist Skiballett eine Sportart oder ein Witz?
Ein Witz.
Wann ist für Sie ein Mann ein Weichei?
Er darf ein Weichei sein.
Und wann?
Wenn er im Handtäschchen in Shoppen geht.
Finden Sie sich im hautengen Rennanzug sexy?
Nicht wirklich, aber meine Frau sieht, der Knackarsch sieht man besser.
Bei einem Sturz, was geht einem durch den Kopf, bevor man am Boden liegt?
Aua.
Mit wem würden Sie gerne mal einen Tag den Job tauschen?
Mit dir? Oh, sorry, mit Ihnen.
welchem Körperteil frieren Sie am schnellsten?
An den Füßen.
In den Skischuhen?
Ja, jeden Tag. Jeden Tag frieren an den Füßen.
Nehmen Sie zum Wandern auch die Skistöcke mit?
Nein, ja. Ich habe noch gutes Gleichgewichtssinn.
Was macht man, wenn man fängt beim Starthäuschen merkt, dass man dringend noch Angst bei sich sollte?
Pech. Zu spät.
Das geht da nicht mehr?
Nein. Ja, ich meine, ich habe davor so viel Zeit. Ich muss mir das einteilen. Und wenn ich dann noch muss, dann kommt meistens, dass ich noch muss im Start. Eben. Ja.
Und dann?
Auf dem Weg zum Starthaus. Es ist ja so, dass wir ja die hautenge sexy Dress haben. Und die lohnt sich ja manchmal nur mit Hilfe anlegen. Und wenn der einmal da ist und der Reissverschluss ist zu, dann gibt es kein Zurück mehr. Und schlimm ist dann noch das, dass wenn ich davor noch meine Angstspeise mache oder meine Nervositätsspeise und dann fahre ich Rennen und unten steht der Dopingkontrolleur, dann kann ich meistens eine Weile lang nicht. Und das ist das Mühsame.
Hätten wir auch das Thema geklärt. Punkto Ski-Weltcup. Mit Marco Büchel, Skirennfahrer. Zweiter im Abfahrtsweltcup, letzte Saison. Hinter Didier Güst, die letzte Saison für sie sowieso Überflüger, kann man sagen. So gut wie noch keine vorher. Immer gut drauf, immer ein Spruch. Bösartig interpretiert. Marco Büchel könnte das heissen, eben so ein bisschen der, der immer noch so ein bisschen locker. Er ist ein bisschen ein Oberflächlicher. Haben Sie das schon gehört?
Das hat man noch niemand ins Gesicht gesehen. Nein, vielleicht redet man hinterher in seinen Oberflächlichen, aber
ich
sehe
also
ihn nicht so.
Also mir hat es auch noch niemand gesagt. Das könnte einfach sein, dass man sich das so ein bisschen vorstellt. Ich sage das darum, weil Sie haben gesagt, wo man sich gefragt hat, warum schreibt jetzt der Marco Büchel noch ein Buch über sich, so alt ist er noch gar nicht, haben Sie gesagt, ja, Sie haben es unter anderem auch darum gemacht, wie Sie sich selber auch so ein bisschen irgendwie kennenlernen. Mhm. Ist denn das, dass Sie selber irgendwie gemerkt haben, ja gut, lustig habe ich es jetzt für ein Weile, aber jetzt steige ich mal so in meine Abgründe ab und schaue, was dort so hockt oder mit was hat das zu tun?
Also kennengelernt habe ich mich beim Schreiben. Das habe ich mir ein bisschen besser kennengelernt. Es ist nicht der Vorsatz gewesen, den ich gesehen habe, wir machen ein Buch, ich will mich kennenlernen, sondern ich will einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Es ist ja keine Biografie geworden, es ist nicht eine Aufarbeitung von meiner Karriere, sondern es ist einfach ein Blick hinter die Kulisse. Und ich wollte dem, was das Buch gekauft hat, näher bringen, was ich für ein Mensch bin, was für eine Facette das ich habe, wie ich tick, was ich studiere, was ich mache, wenn ich nicht Rennen fahre, weil man kennt mich wirklich fast nur mit Helm und Brille oder beim Interview im Ziel, aber die anderen Facetten kennt niemand.
Aha. Ist das ein Bedürfnis der Leute? Müssen sich die Leute für Marco Büchel interessieren, wie er aussieht, wenn er über keine Skibrille hat, oder?
Müssen nicht, aber der, der es interessiert, den bitte ich das. Der kann das Buch kaufen, kann reinschauen und kann mich besser kennenlernen. Wenn er das Bedürfnis hat, muss
aber es ist ja noch interessant, weil Sie haben ja offensichtlich auch etwas gelernt dabei. Was haben Sie denn über sich, jetzt im Fall gesagt, eben, Sie haben sich beim Schreiben, was haben Sie über sich herausgefunden oder was sind Sie so ein bisschen, wem, oder was auf der Spur gewesen denn auch?
Grundsätzlich wollte ich eigentlich einmal aufräumen mit dem, dass ich immer der gut gelaunte Strahlemann bin.
Aber das stimmt nicht.
Ja, es gibt einfach da andere Facetten, nur man sieht die halt wenig. Ich habe in einem Text extra verschiedene Stimmungsschwankungen abgewartet zum Schreiben und ich habe 2 Wochen gehabt, bis der Text gestanden ist. Und ich bin nicht immer nur der schöne, liebe, nette, sondern ich habe auch die andere Seite.
Was ist denn das für eine Seite? Also ist es einfach die böse, dunkle, depressive?
Nein, ich bin überhaupt nicht depressiv.
Nie?
Ja, selten. Es gibt sicher, dass ich schlechte Tage habe und so. Ich gehe anderen Leuten aus Weg, wenn ich einen schlechten Tag habe, weil die kann nichts dafür, dass ich schlecht drauf bin, dass ich hässig bin oder was auch immer. Mhm. Aber was mich am meisten mag an mir selber, ist, dass ich das ist den Leuten, weil manchmal zu fest recht machen. Dass ich, manchmal brodelt es in mir drinnen und ich bringe es einfach nicht raus, zu jemandem sagen, lass zu, du kannst mir irgendwo den Bock herrutschen oder die mag ich nicht. Und ich gehe lieber aus Weg und ich habe gerne Harmonie, ich habe gerne die Leute gut miteinander auskommen, aber manchmal, sorry, wenn ich so sage, schiesst mich an. Und darum, es gibt Sachen bei mir, die auch nicht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit sind.
Das, was bei Ihnen auffällt, ist, dass Sie zum einen so als eben der Lustige gelten, zum anderen reden Sie aber auch sehr offensiv über gewisse Sachen, zum Beispiel über Ihre Ängste, dass Sie extrem lang wahnsinnig Schiss gehen zum Abfahrtfahren, das auch wegen dem nie gemacht haben, oder darüber, dass Sie lang zum Psychiater gehen oder gegangen sind, gehen Sie immer noch zum Psychiater.
Das ist noch schlimmer.
Ja, also das ist auch das ist etwas, wo nichts Schlimmes ist, aber wo die meisten Leute, würde ich jetzt mal behaupten, nicht einfach so würden erzählen. Vor allem nicht so als Spitzensportler. Mhm. Gehen Sie noch?
Nein, ja. Der Psychiater hat mit Sporthypnose gearbeitet. Sein Hobby war damals Sporthypnose und bei dem bin ich 8 oder 9 Jahre. Und das Ziel von dieser Zusammenarbeit war, dass er mich entlässt in die Selbstständigkeit. Und das haben wir erreicht. Am Schluss hat er gesagt, Herr Büchli, kann ich Ihnen nur helfen. Und dann bin ich gegangen.
Entlässt in die Selbstständigkeit?
Ja gut, wir Menschen sind ein bisschen komplizierte Wesen.
Das dunkel.
Man lernt sich beim Spitzensport verdammt gut kennen. Wie man tickt und alles, wie man funktioniert, wie man unter Druck funktioniert. Und ich glaube, vielleicht 10% von allen Menschen stehen oben her und sagen, ich will gewinnen und fahren gerade an, haben der Weg für gerade ins Ziel. Und 90% von allen Menschen schaffen das einfach nicht. Die brauchen einen kleinen Umweg.
Und was ist denn ihres Problem dort oben? Was haben Sie sich zu viel überlegt oder was haben Sie zu wenig können?
Ich konnte nicht mit Drucksituationen umgehen. Ich konnte mit der Nervosität nicht umgehen. Ich habe im Verlauf der Arbeit festgestellt, dass ich an bin, der gerne der Spatz in der Hand hat, anstatt oben auf dem Dach. Und das heisst, dass ich bei gewissen Rennen, wenn ich merke, dass ich gut gefahren bin, im letzten Drittel auf einmal die Handbremse gezogen habe. Weil ich gefunden habe, jetzt bist du gut unterwegs und jetzt darfst du ja auch nur aufs Spiel setzen, sondern jetzt musst du ins Ziel bringen. Und das ist eine Mentalität, die viele Leute haben und ich habe probiert, auch auf dem Gebiet zu arbeiten. Es sind immer wieder neue Sachen dazugekommen, weil man hat ja nie seine Probleme alle gleichzeitig behoben. Und das hat halt 8 Jahre gebraucht und am Schluss hat er recht gesehen, da kann man nur helfen.
Sie haben gesagt, er hat mit Hypnose gearbeitet. Das klingt jetzt fast so ein bisschen nach Schaustellerzelt, oder? Und einer hypnotisiert einen, noch gackert man wie ein Huhn, das ist so das Bild. Wie geht das zusammen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich finde das immer lustig, die Schauer, die sie in der Disco machen, an der Schaustelle.
Eben, aber
das Bild ist mir am Anfang auch in den Sinn
gekommen. Sind sie leger an oder haben sie auch gewisse?
Nein, ich bin leger her. Ich bin offen gewesen und es ist wichtig, dass man offen ist für das. Es ist eine medizinische Hypnose, es ist fachlich anerkannt. Also das ist kein Tohuwabohu und kein Hokuspokus. Wir haben mit 2 Arten von Hypnose geschafft, die aktiv und die passiv. Die passiv, ganz klar, wie sich jeder vorstellen kann, ich liege auf dem Couch und er redet ganz. Davor ist eine 3/4 Stunde Eingangsgespräch gewesen, was das wir schaffen wollen. Und dann findet die Hypnose statt, während ich liege. Und mit der Hypnose wird das Unterbewusstsein beeinflusst. Das ist ja der Zweck von Hypnose. Und danach, das Zweite war die aktive Hypnose. Ich hocke auf dem Velo und ich trete, während er neben mir redet. Und Fakt ist, dass unser Unterbewusstsein am beeinflussbarsten ist, wenn der Körper monotone Bewegungen macht. Sprich, Velofahren. Und was mich immer fasziniert hat, ist bei passiver Hypnose, ich lege her und er fängt an zu reden und auf einmal weiß ich von nichts mehr. Am Anfang lasse ich mich zu. Und ich weiß von nichts mehr, aber faszinierend ist, am Schluss seht ihr halt so, wir sind wieder da und im Moment checke ich wieder, wo ich bin. Und jetzt habe ich mir überlegt, entweder funktioniert das so gut oder ich habe mir jetzt mal so viel Geld gezahlt, um mein Mittagsschläfchen zu machen.
Aber eben, also genützt hat sie offensichtlich. Sind Sie überzeugt, dass es quasi die mentale Arbeit, die Sie geleistet haben, dass das eigentlich den Unterschied ausmacht?
Ja, es macht es aus, bei mir schon, ja. Mich hat es sehr weitergebracht. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich bin damals in 99 an die WM gegangen, in Weil, im Riesenslalom. Und man hat mich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und danach habe ich gesehen, das Schlimmste ist, wenn ich den ersten Lauf führe und als Leader in den zweiten laufen muss. Und genau das ist rausgekommen. Genau das.
Wieso schlimmst wäre das?
Ja, weil das vom Druck her das Schlimmste ist. Ich bin Halbzeit Leader, Halbzeit Weltmeister.
Und alle schauen und denken, schafft es der Bücherli
ins Ziel? Ja, genau. Und ich bin genau das gesehen. Und ich habe im zweiten Lauf die zweitbeste Zeit gefahren. Und normalerweise jedes Rennen gewinnt man mit Bestzeit und zweitbester Zeit. Nur das Problem ist, der es dann gewonnen hat, 500stel vor mir, hat auch Bestzeit gefahren und zweitbeste Zeit. Aber umgekehrt. Und der Dritte hat dann 1,5 Sekunden Rückstand gehabt. Also dort habe ich gesehen, es funktioniert. Es funktioniert wirklich.
Mhm. Wenn Sie würden eine Marco Büchsi Büchel Sekte gründen, angenommen, was würden Sie Ihren Mitgliedern als Weg zum glücklichen Leben verordnen?
Ich glaube, ja, nein. Ich hätte jetzt fast gesehen, den Dauergrinsen, aber wenn jemand Dauergrinsen, dann nachher dort mal gerne an ihn hauen. Ich kann es nicht haben, wie mir jemand andauernd angrinst. Für mich ist wichtig, dass jemand das Herz auf den richtigen Fleck dreht. Offene Augen hat, offen durchs Leben geht und neugierig ist. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich probiere das auch weiterzugehen oder ich probiere das, ja, zu kommunizieren oder zu zeigen, dass das ein schöner Weg vom Leben ist, wenn man offen durchs Leben geht und ja, neugierig ist. Neugierig für das, was das Leben bietet, weil es bietet verdammt viel.
Und es wird für Sie auch noch vieles bieten, unter anderem der Saisonstart dann in den Speed-Disziplinen in Kanada. Wir wünschen schon mal viel Erfolg und darf man noch fragen, was wird Sie Post-Skifahren? Werden Sie dann doch den Bernhard Russi als Skikommentator ablösen? Weil das wollen Sie, oder?
Also ich will nicht den Bernhard Russi ablösen. Nein, das will ich nicht. Aber ich würde gerne Sportmoderator werden, ja. Ich habe dieses Jahr ein kleines Praktikum gemacht im Schweizer Fernsehen und diese Arbeit hat mich sehr faszinieren. Also ich weiß nicht, ob es dann langt oder ob es gut kommt, aber ich möchte den Weg wenigstens probieren.
Also ich glaube, die Feedbacks sind nicht so schlecht gewesen, oder?
Das Feedback ist gar nicht so schlecht gewesen, aber das Problem ist, dass ich noch 3 Jahre Ski fahre, aus der Sicht vom Fernsehen.
Gut, also bis 2010 haben Sie gesagt, wenn Sie noch dabei bleiben, ob es so ist. Wir werden Ihre Geschichte weiterverfolgen. Uns hat es gefreut, dass Sie den Teil bis jetzt hier bei uns erzählt haben im Fokus. Marco Büchel, alles Gute. Und der Schlusssong, der kommt von der Madonna und heisst «Get Together».
DRS3 Podcast.